Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Adaptive Agency Dialog. Das ist das Askensio Webcast bzw. Podcast-Format, in dem ich, der Host Arne Tensfeld, mit verschiedenen Personen aus dem Agentur- und B2B-Dienstleisterumfeld spreche. Heute habe ich den Nils zu. Gast Nils Rüder ist der Gründer und Geschäftsführer der Lean Codes GmbH, kommt aus Frankfurt, ist seit 2018 am Start mit 4 Mitarbeitenden in seiner Digitalagentur für Transformationsthemen.
Hallo Arne, vielen Dank. Ich bin, wie du gesagt hast, Gründer und Geschäftsführer von der Lean Codes GmbH. Wir haben uns 2018 zusammengefunden, verschiedenste Digitalisierungsprojekte im Mittelstand erfolgreich umzusetzen und dabei schnell gelernt, dass es auf eine bestimmte Reihenfolge ankommt. Unser Ziel ist im Kern das Entfernen von Wachstumsbremsen bei unseren Kunden und dabei geht es eben meistens um eine digitale Transformation. Und für eine Transformation, und das war das, was uns der große Lerneffekt war, was uns, glaube ich, auch unterscheidet, hat tatsächlich am Ende dann wenig mit den digitalen Tools zu tun und viel mehr mit den Strukturen und Prozessen in den Unternehmen, die vorher gelöst werden müssen. Und das ist so unser Kernthema.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich den Titel der heutigen Folge noch mal ganz kurz nachschieben, den ich noch gar nicht gesagt hatte. Es geht nämlich um erst Menschen, dann Tools, wie eben die richtige Reihenfolge Digitalisierung erst profitabel macht. Und Profitabilität, Marge retten in Projekten ist ja nun genau eins der Kernthemen bei Askensio. Von daher passt das irgendwie ganz gut. Und ja, bin ich gespannt, was wir heute in der aktuellen Episode so ein bisschen rausarbeiten. Das heißt, direkt reinzustarten, das heißt, die richtige Reihenfolge ist wichtig. Das heißt im Umkehrschluss auch, Nils, es gibt eine falsche Reihenfolge. Vielleicht starten wir da mal mit. Was ist denn aus deiner Sicht eine problematische Reihenfolge oder was hast du vielleicht in der Praxis beobachtet? Was ist so die Annahme, mit der man solche Projekte angehen möchte, was zu Schwierigkeiten führt, um dann mal so ein bisschen das umzukehren? Was ist eine möglicherweise bessere Reihenfolge und wie geht man die Dinge an?
Ja, super. Lass uns direkt da rein starten. Also das, was ja passiert, wenn man externe Experten dazu holt, ist ja, dass man sich zumindest bewusst darüber ist, dass man selbst an dem Punkt das Wissen nicht hat, was man braucht, um die Sache zu machen. Gerade bei Digitalisierung, komplexes Thema, ist es häufig so, dass man darauf angewiesen ist als Unternehmen, wenn man nicht eine eigene IT-Abteilung oder Softwareentwicklung betreibt, auf externe Partner zu gehen. Und das Problem ist, dass man die Probleme als Geschäftsführer in seinem Unternehmen am besten selbst kennt, aber die Lösung dafür vielleicht auch vor Augen hat. Nur die Umsetzung, wie das am besten zu erreichen ist, in digitaler Form eben dem Experten überlassen möchte und dann den passenden dazu sucht. Und oft mit der Idee durch die Tür ins Haus kommt und sagt, wir brauchen folgendes Tool oder eine Lösung im ERP-Systeme sind oft ein Thema, aber auch Projektmanagement oder Einsatzplanung, also Personalverwaltung oder so, sind dann immer Themen, die daran festgemacht werden, dass man seine Probleme damit in Verbindung bringt. So, und wenn man dann wenn man sich da oft selbst drum kümmert, ist zum Beispiel die falsche Reihenfolge die insofern falsch, dass man es halt 2 oder 3 oder 4 Mal machen muss. Also die meisten Unternehmen, die ich kennengelernt habe in den letzten, mittlerweile auch vielleicht fast 20 Jahren, haben alle mehr oder ein IT-Projekt gemacht, das sie komplett draufgezahlt haben, weil sie festgestellt haben, das Ergebnis, was rauskam, wurde am Ende nie genutzt. Und das wäre zum Beispiel die falsche Reihenfolge. Also was auch immer in dem Projekt gemacht worden ist, wenn ich am Ende einige 100.000 € für etwas bezahle, was ich nie benutze, würde ich das mal so rein betriebswirtschaftlich als die falsche Entscheidung formulieren. Da müsste schon sehr viel Learning daraus entstehen, dass das ein gutes Invest ist. Und das geschieht eben dadurch, dass zum Beispiel Tools eingekauft werden, die gar nicht zu dem Problem passen, die eine Lösung versprechen, die sie so gar nicht halten können, die dann eben im Nachgang wieder ersetzt werden. Oder in der Firma nur die Komplexität erhöhen und liegen bleiben und nebenbei einfach Lizenzkosten fressen, ohne jemals wieder abgeschafft zu werden, weil im schlimmsten Fall weiß man gar nicht, wer sie benutzt und traut sich nicht mehr dran, aber zahlt. Und solche Landschaften gibt es dann, die wachsen dann sehr häufig und die führen alle zur Bremse in der Firma. Also am Ende hat man so viel Ballast, dass man gar nicht mehr richtig wachsen kann und das erhöht nur das Gefühl, dass was mit der Digitalisierung nicht stimmt und dass man da was machen muss. aber schafft keine Klarheit.
Okay, wenn ich da einmal versuche, quasi kurz zusammenzufassen, das heißt, du hast jetzt im Prinzip beschrieben, lange Zyklen, Lösungen werden möglicherweise angeschafft, implementiert und danach ist der Nutzungsgrad möglicherweise niedrig. Das heißt, irgendwie das, was eine Lösung, die man dann aufgebaut hat, angeschafft hat, gekauft hat, was auch immer, hat einfach einen niedrigen Nutzgrad sozusagen, damit einen niedrigen Wirkungsgrad und ist damit dann irgendwie eigentlich wahrscheinlich eine Fehlinvestition gewesen. Das ist so.
Direkte Verknüpfung zum Ergebnis. Man hat digitalisiert, man hat das gemacht, was man vorhatte. Meistens wird nicht gemessen, also es gibt nicht direkt eine KPI, die das Projektziel misst, so dass es relativ schwierig wird, später die Investition zu einem Return of Invest zu verknüpfen und damit auch negativ zu sagen, das war es nicht, so dass man sich sagt, wir sind schon relativ gut aufgestellt, wir haben all diese Tools im Einsatz, daran kann es ja nicht liegen zum Beispiel. Also das ist nicht unbedingt gleich offensichtlich, dass man da vielleicht sich das Geld hätte sparen können oder es hätte anders machen müssen. Und das hat ja zwei schwerwiegende Folgen. Also das eine ist, das Geld ist weg und das andere ist, man kümmert sich dann nicht mehr um das Problem, was man ja eigentlich lösen wollte und lässt es liegen.
Okay, das heißt, neben dem niedrigen Nutzgrad sozusagen ist noch der zweite Störaspekt, die mangelnden Fähigkeiten und Möglichkeiten, den Projekterfolg zu bewerten, anhand dessen man sonst feststellen könnte, am Anfang hat man gewisse Zielwerte definiert, die erreicht man mit der Lösung nicht und das kann dazu führen zu der Erkenntnis. Du hast gesagt, also wenn einem gewisse Aspekte in diese Richtung fehlen, dann wird es schwieriger, überhaupt es auch als Misserfolg sozusagen zu identifizieren, der wiederum auch einen Handlungsbedarf für Folgeaspekte, Folgeprojekte, was auch immer dann bedingt.
Genau. Ja, ich kann ja vielleicht mal ein kurzes Beispiel versuchen erzählen. Also oft gibt es das Problem, dass die Marge im Projekt zu niedrig ist. Und jetzt hat man in einem Projekt für sich selbst einen bestimmten Bereich, wo man seine höchste Marge erzielen kann. Aber das Risiko ist irgendwo im Unternehmen da, dass dieser Bereich auch entsprechend zutrifft. Also dass die Mitarbeiter die entsprechenden Nachträge darstellen oder die Fehler nicht machen oder so. Und ganz oft haben wir Unternehmen, bei denen in den Projekten zum Beispiel die Fehlerquote dazu führt, dass die Marge einfach unter dem Zielwert sinkt. Also das heißt, die Mitarbeiter müssen sehr stark geführt werden oder der Geschäftsführer, Inhaber ist meistens sehr stark involviert nach Geschäftsschluss, an Feiertagen, am Wochenende bei den Mitarbeitern nochmal nachzuprüfen, dass die Qualität stimmt, anhand der Projektberichte, Planungen, Reportings etc., um zu verhindern, dass diese Fehler passieren und überlegt sich, das muss doch einfacher gehen und kommt auf die Idee, ein Projektmanagement-Tool einzuführen oder ein Projektmanagement-Tool zu ersetzen und aufzubohren, wo dann zum Beispiel Kalkulationssachen mit reinkommen oder Qualifikation der Mitarbeiter mit reinkommen oder ähnliches, wo halt auch immer der Verlust von der Marge so festgemacht wird. Und damit wird schon der ganze Fokus auf so eine Technik verschoben, die das Problem lösen soll, was im Kern schon mal gar nicht an der Technik seine Ursache hat. Und jetzt springt man jetzt kurz an das Ende von so einem Projekt, die wir so nicht machen, nicht mehr. Jetzt ist das Projekt als Tool eingeführt, die Mitarbeiter sind geschult und alle arbeiten damit. Dann hat sich in dem Unternehmen nichts geändert. Also es gibt jetzt mehr Pflicht für Dokumentation, es erhöht die Komplexität, die Mitarbeiter haben mehr zu leisten, die Arbeitslast nimmt nicht ab, also der Druck und die Frustration nimmt höchstens zu. Aber das Ergebnis, warum die Fehler passieren, wird dadurch weder klar, noch abgeschafft, noch gelöst. Man hat aber, also das heißt, man hat eigentlich seine Firma nur verlangsamt für viel Geld, hat die Mitarbeiter frustriert für viel Geld und endet mit dem Gefühl, an der richtigen Stelle was getan zu haben. Weil man hat ja genau in der Richtung, wo das Problem von der Projektmarge sitzt, ein neues Tool eingeführt, was ja vielleicht, je nach Hersteller, auch genau das Fett draufstehen hat, dass sie genau das Problem lösen. Also tut man zumindest für eine gewisse Zeit erstmal abwarten und schauen, vielleicht kommt es ja nächsten Monat oder in 3 oder in 6 Monaten. Aber jeder, der sein eigenes Unternehmen führt, weiß, was in 6 Monaten alles so aufläuft. Den Kopf hat man nach 6 Monaten nicht mehr an diesem Thema, die Chance, dass sich das dann wieder weiter verschleppt, bevor man eine Reißleine zieht und sagt, das hat nichts gebracht, da waren wir an dem Punkt, da haben wir eine Entscheidung getroffen, die hat nicht den gewünschten Effekt gehabt, jetzt müssen wir da nochmal ran, die ist dann sehr, sehr verwässert und passiert dann vielleicht eher 12, 18, 20 Monate später mit dem Resultat erhöhte Mitarbeiterfluktuation, weil die Frustration ist nur gestiegen, Kosten sind höher, die Marge ist immer noch schlecht, jetzt fehlt vielleicht sogar noch das Geld, all diese Sachen umzusetzen. Und das sind die Situationen, in denen wir sehr oft die Unternehmen vorfinden.
Okay, also das ist eine ganze Verkettung von Aspekten, die zu so einem eher Frustmoment führen und gleichzeitig aber auch so zu so einer Paralyse, weil man hat doch vermeintlich etwas Gutes getan, man hat in die eigentlich vermeintlich richtige Richtung gearbeitet. Du hast jetzt zuletzt gerade gesagt, naja, du hast etwas implementiert, das hat den Titel, das hat die Aufschrift, hilft die Marge zu retten. Faktisch tut's das aber nicht. Das ist natürlich irgendwie doppelt frustig. Das heißt, man hört irgendwie, es fühlt sich an wie eine Mogelpackung. Das ist jetzt so die, wie es sein kann, welche Situation ihr vorfindet. Wenn wir darüber sprechen, so was so die, ich sag jetzt mal, richtige Reihenfolge ist, wenn wir mal quasi das einmal umkehren. Und wie wäre denn ein Setup idealerweise, um von Beginn an gewisse Fragen zu stellen, gewisse Grundvoraussetzungen zu erarbeiten, die in der Folge dazu führen, dass man eben die zuvor beschriebenen Problemchen und auch ja, Herausforderungen vielleicht schon ausmerzen kann im Sinne einer Einwandvorbehandlung. Wenn wir jetzt mal quasi das Gegenbeispiel skizzieren, was wäre so die Wünsch dir was Vorstellung, wie ihr in ein Projekt reinstarten würdet, welche Dinge ihr im Vorwege quasi in die Wege leitet, um das eben alles vorzubeugen?
Ja, also wenn wir bei dem Beispiel mit dem Projektmanagement und der Fehlerquote in dem Projekt bleiben würden, dann wäre der erste Schritt tatsächlich da anzufangen. Wir haben meistens noch einen Schritt vorher, weil nicht immer im Unternehmen so klar ist, wo jetzt der meiste Mehrwert geliefert werden kann. Man kennt 3, 4 Problemstellen. Man ist sich nicht ganz darüber im Klaren, wo Technologie die meisten Hebelwirkungen bringen kann. Und dann machen wir am Anfang normalerweise eine Phase, wo wir uns tief in ein Unternehmen einarbeiten, wo wir auch vor Ort sind, wo wir auch die Leute kennenlernen, um überhaupt erstmal zu verstehen, was in der Situation für das Unternehmen am besten ist. Es ist ja jetzt schon so, dass wir einen großen Portfolio an Lösungen, die wir uns erarbeitet haben, also einfach Arbeitserfahrungen, die wir mitbringen haben. Aber was jetzt den meisten Mehrwert in der Situation bringt, hängt dann einfach individuell vom Unternehmen ab. Und so eine Phase des Zuhörens am Anfang ist da sehr, sehr sinnvoll, in der man auch sehr viel Kleinigkeiten schon lösen kann, die manchmal eine große Auswirkung haben, für die man jetzt gar nicht irgendwie erst ein Projekt machen muss. Aber man bekommt eine Gelegenheit, zusammen einfach schon mal am selben Strang zu ziehen. Und das ist auch so ein bisschen der Kern, der so dahinter steht. Also nicht 4 Wochen brauchen, um einen Report zu schreiben, den sich jemand durchlesen darf und dann hat man über das Thema gesprochen, sondern das dürfen 4 Wochen des gemeinsamen Anpackens sein. Vielleicht mit mehr Fokus auf Kennenlernen, aber definitiv mit hands-on praktisch auch Umsetzen von verschiedenen Themen, die da auffallen. Also das heißt jetzt nicht unbedingt planlos in irgendeine größere Umsetzung zu gehen, aber eben lösungsorientiert und schnell mal zum Beispiel eine Sammel-E-Mail-Adresse einzurichten, die an einer gewissen Stelle einfach fehlt und schon mal einen Haufen Kommunikationskonflikte vermeidet oder sowas. Das ist ja jetzt kein Ding für uns, sage ich jetzt mal. Und wenn man das richtig auch im Unternehmen mit den richtigen Leuten versteht, lässt sich sowas auch schnell und einfach umsetzen. An dem Beispiel von dem Projektmanagement, wenn das dann zum Beispiel der sinnvollste Hebel wäre, weil man sagt, ja, da habt ihr die größten Probleme und da ist der größte Hebel, da kann man mit recht wenig Aufwand, was weiß ich, die Marge um 2-3% erhöhen, was sich im Jahr dann auf, 50.000, 80.000 Euro beläuft oder so, dann ist das ja schon ein Riesenhebel. Und da ist dann die Reihenfolge tatsächlich so, dass zuerst mal das Problem identifiziert wird, warum denn zum Beispiel so viel Projektfehler auftreten. Und das ist natürlich jetzt keine Frage nach dem richtigen Tool an der Stelle, sondern erstmal nach den aktuellen Strukturen. Also habe ich zum Beispiel überhaupt Projektleiter in meiner Firma? Sind die denn dann verantwortlich für ihren Bereich oder gibt es da zum Beispiel noch andere Rollen, die ähnlich im Projekt funktionieren und sich vielleicht gegenseitig in einem gewissen Kompetenzbereich ergänzen oder eben vielleicht auch Aufgaben sich so überschneiden, dass da Problemfelder entstehen können. Und dann versuchen wir die Organisationsstruktur am Anfang zu verstehen, damit wir wissen, wer überhaupt wo an welcher Stelle welche Schnittstellen hat, wirklich erstmal in der rein menschlichen Kommunikation. Tools sind ja am Ende nur eine Weiterführung von dem, was wir als Menschen machen, um Probleme zu lösen. Also ob ich jemanden eine E-Mail schicke oder persönlich mit ihm spreche, die Information wandert von mir zu der anderen Person, ob egal über welches Tool. Und wenn es meine Aufgabe ist, jemanden zu informieren, ist das auch egal, ob ich dann einen Slack-Kanal habe oder ein Telefon in die Hand nehme. Es ist trotzdem noch meine Aufgabe und es muss im Projekt passieren zum richtigen Zeitpunkt. Und dafür müssen wir die Strukturen verstehen. Und das andere habe ich auch gerade damit angefangen zu beschreiben, sind die Prozesse. Also wer macht dann tatsächlich was? Auf welche Art, in welcher Reihenfolge? Also gibt es zum Beispiel jemanden, der, wenn ein Datum verschoben wird, weil der Kunde anruft und sagt, in der Woche ist jetzt sehr wichtige Mitarbeiter für das Thema nicht da, wir müssen um eine Woche verschieben. Wem sagt er das? Sagt er das jetzt dem Projektleiter, der aber bei der Firma vielleicht gerade im Urlaub ist und der hat ihm eine E-Mail geschrieben und die liegt da jetzt und niemand weiß es und am Ende stehen drei, vielleicht sogar extern reingeholte Experten dann da, die werden bezahlt, aber keiner ist da. Habe ich Geld und so weiter wieder verschwendet, weil einfach eine Urlaubsplanungsweiterleitung oder ein Prozess gefehlt hat, zu klären, wer dann verantwortlich ist. Und an der Stelle kann man schon fast 70-80% der Fehler finden und vermeiden, bevor man überhaupt so ein Tool muss, was man dann auf der Basis einführt. Tools wären dann so der, ich mach mal einen Punkt, du willst was fragen.
Ich versuche immer so ein bisschen mitzuschneiden und dann die zusammenfassende Resümee auf irgendeine Art und Weise zu machen. Das heißt, wir sind erstmal gestartet mit der Grundidee, wie kann es richtig oder richtiger quasi sein? Du hast gesagt, okay, es geht um Gespräche und ich bin so ein visueller Typ, ich denke dann wie in so einer Karte. Das heißt, ihr habt ein weißes Blatt Papier, ihr fangt an zu kartografieren, zu inventarisieren. Du hast gesprochen von den Akteuren, den beteiligten Personen und deren Rollen. Wer sind die? Was machen die? Du sprachst davon, gibt es ähnliche, jetzt in dem Falle Projektleiter, Personen, die irgendwie in diesen dann im späteren Zeitpunkt Prozessen interagieren? Und du sprachst über die Verbindung, die dazwischen bestehen. Das heißt, ich habe irgendwie Akteure, ich habe die Sichtweise, welche Rollen üben sie aus, welche Schnittstellen gibt es zwischen den Personen? So Stück für Stück, so im Prinzip ein Bild, eine ganze Karte mit Wirkbeziehungen zwischen den Akteuren und so weiter quasi aufzuskizzieren. Ist das richtig beschrieben?
Ja. So, das ist so das Rangehen, genau wie wir das machen.
Und dann, genau, und jetzt kamst du im nächsten Schritt quasi dann, quasi kommen erst Tools, also Prozesse und dann Tools.
Also wir benutzen verschiedene Tools. Das kann ein Whiteboard sein, wenn man sich vor Ort trifft, wenn wir remote arbeiten, zum Beispiel Miro, wo wir genau diese weiße Landschaft haben, wo wir diese Prozesse dann von unserer Seite aus zusammen aus den Gesprächen aufskizzieren, wo dann relativ schnell deutlich wird, wie zum Beispiel eine Anfrage oder ein Problem oder eine Fehlermeldung oder irgendwas anderes durch das Unternehmen wandert. Also oft ist es ja aus einem System, kommt eine Meldung, die mussten Mitarbeiter annehmen, muss vielleicht dem Kunden was mitteilen, vielleicht umgekehrt kommt vom Kunden auf die Ebene was rein. Und da sind verschiedene Prozesse, sehr viele, aber man muss sie alle mal verstehen. Recht schnell entsteht da auch ein Muster, wie die Informationen wandern. Es ist ja eine begrenzte Anzahl von Menschen, die da in ihren Rollen arbeitet. Und das lässt sich visuell super gut aufarbeiten. Also da können alle Beteiligten immer recht schnell verstehen und auch Feedback geben. Darum geht's ja. Wir sind ja nicht das Unternehmen. Wir kennen ja nicht die Kernkompetenz. Wir sind ja quasi nur außenrum der Mantel, der dafür sorgt, dass die Kernkompetenz reibungslos ausgeübt werden kann. Also ist alles andere, was so drumherum halt nervt, die ganze Bürokratie, Backoffice, Tools, dass das funktioniert. Und dass das relativ schnell dann die Kommunikation so klappt, was noch hin muss, was noch fehlt, was zu viel ist. Und dann kann man recht schnell sehen, das ist das Kernziel von diesem Schritt, warum der auch so wichtig ist. Wenn ich einen schlechten Prozess habe und digitalisiere, dann digitalisiere ich mein schlechtes Vorgehen. Das ist wie mein schlechtes Benehmen mit dem Megafon rauszubrüllen. Das wird dadurch nicht besser, weil es lauter wird. Wenn ich aber anfange, das zu optimieren an der Stelle, weil ich sehe, dass ich da Schritte doppelt mache, weil ich Mitarbeiter in eine Kette mit reinnehme, die dafür überhaupt nicht vorgesehen sind, weil ich Informationen dreifach teile und damit eines Leben schwer mache, weil keiner mehr weiß, warum er jetzt was, wo, wie hat, in welcher Version und kann das reduzieren, dann schaffe ich allein dadurch schon irgendwie viel Mehrwert. Und ich stelle mich gleichzeitig so auf, dass ich jetzt, das ist ja eins der großen Themen, die aktuell auch zum Beispiel durch LinkedIn geistern, die Datenqualität, ich will das mit KI machen, aber irgendwer sagt mir immer, die Datenqualität stimmt nicht. Die fängt zum Beispiel genau an dem Punkt an. Also wenn ich 3 Einsatzpläne im Unternehmen habe, die der eine Projektleiter am Wochenende noch schnell korrigiert hat, der Chef hat aber seinen Urlaub in einem anderen eingetragen und irgendwo habe ich noch das Standardformular, was alle Mitarbeiter sehen, dann hilft mir das nicht, eine Entscheidung zu treffen. Ja, dann habe ich halt 3 verschiedene Versionen und nur eine kann wahr sein. Und da hilft mir keine KI der Welt, diese Entscheidung zu treffen, sondern das muss ich vorher im Prozess vermeiden, dass sowas überhaupt passieren kann. Ich kann die Probleme immer lösen, aber dann frage ich wieder normalerweise beim Chef an und dann steht der da und darf wieder für jeden kleinen Diskrepanz im Unternehmen der Ansprechpartner sein und kommt nicht dazu, das Unternehmen zum Wachstum zu bringen und eben strategisch Entwicklungen betreiben zu können. Und wenn ich die wegnehme an der Stelle, dann habe ich die Entlastung vom Inhaber, Entlastung der Geschäftsführung, ich habe die richtige Datenbasis für spätere Automatisierung oder wer möchte auch KI-Einsatz und ich habe diese Fehlervermeidung in Projekten und das alles an einem Schritt, der ist deutlich vor eben, ich kaufe mir ein neues Tool im Unternehmen.
Ja, ich versuche gedanklich, wenn ich mit den Gästen im Podcast spreche, auch immer so ein bisschen Resümee zu ziehen oder Verbindungen zu anderen schon vergangenen Folgen irgendwie zu ziehen. Da gibt es die eine, da habe ich mit Jörn gesprochen von NetLight, da ging es um das Thema Trusted Advisorship. Also ich bin der vertrauensvolle Gesprächspartner sozusagen meines Kunden, ich verstehe ihn besser. Das ist die Grundlage für auch eine langfristige Beziehung, die ich mit dem Kunde pflegen kann. Das wirkt sich positiv auf den sogenannten Customer Lifetime Value aus und all solche Dinge. Da ist aber noch ein spannender Punkt. Ich glaube, im Vorgespräch haben wir es ganz kurz einmal touchiert. Jetzt haben wir ja die Herausforderung, ihr kommt als Berater, aber mit eben der Hands-on-Mentalität, auch mit Umsetzungskompetenz quasi daher. Und auf der einen Seite ist es ja aus Kundensicht wünschenswert, beraten zu werden, diese Gespräche zu führen, weil wir jetzt das so ein Stück weit rausgearbeitet haben und du hast es schön beschrieben, dass daraus eigentlich die Mehrwerte und entstehen und Reibungsverluste in der Zukunft minimiert werden. Das heißt, ja, Gespräche reden ist gut und richtig. Das wird auch wohlwollend gerne genommen. Auf der anderen Seite, gerade wenn man natürlich entsprechende Preise auch für die Dienstleistung abruft, geht es natürlich darum, was bekomme ich? Wie kann ich möglichst schnell Output generieren aus den eingeworfenen Euros, was ich ein bisschen beißt, wenn ich erstmal auch Gespräche führe und auf der Metaebene verstehen muss. Wie begegnet ihr diesem Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite, es soll schnell geliefert werden, ich möchte als Kunde schnell einen greifbaren Output haben und gleichzeitig ist dieser Dialog und deswegen ja auch die Überschrift der Folge, erst Mensch, dann Tools und die Reihenfolge ist entscheidend. Also wie begegnet ihr diesem Spannungsfeld?
Ja, coole Frage, wirklich, weil die, glaube ich, viele Agenturen zurzeit bewegt, ob das so explizit wahrgenommen wird oder nicht. Genauso auch den gesamten Mittelstand, glaube ich. Man hat viel Erfahrung gemacht mit Beratungsagenturen, auch die großen mit KPMG oder so, wo sehr viel Papier entsteht, also Papier jetzt nur als Metapher für guten Rat, der nicht unbedingt umgesetzt wird, aus welchen Gründen auch immer. Und gerade diese Idee, als Trusted Advisor gesehen zu werden als Agentur, erhält ja im Kern diesen Expertenstatus. Und was wir mitbringen, ist die Erfahrung. Also wir bauen mit unseren Kunden ja nicht zum ersten Mal so eine Lösung, weil wir sagen, ach ja, es wäre spannend, mal im Projekt die Fehlerquote zu reduzieren. Was kann man denn da alles machen? Sondern wir können reingehen und können sagen, wir haben das halt schon 40 Mal gemacht. Auch in genau dieser Branche und im Jahr genau dieser Projektgröße. Und wir kennen die Probleme. Das heißt nicht, dass wir nicht zusammen reden müssen, um genauere Feinheiten kennenzulernen. Aber wir können sehr viel mitbringen, wo wir wissen, in welcher Reihenfolge reden welche Projektbeteiligten miteinander, wo sind die Stolperstellen, wo kann drauf geachtet werden, wo sind die Hebel, um am Ende die Marge zu erhöhen und können eben einfach einen guten Ratschlag geben. Also wir können konkret einfach einen genauen Prozess mitbringen, der sagt, arbeitet so, das funktioniert genauso bei über 40 Kunden und die haben damit Erfolg. Die haben damit, also wenn wir über 2-3% reden, dann sind wir noch einfach ein bisschen konservativ. Da gilt einiges mehr, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Und das müssen wir nicht zusammen erarbeiten, das können wir mitbringen. Und das, was wir zusammen erarbeiten, ist mehr oder weniger nur die Grundlage, das einführen zu können, nicht was wir einführen. Also wir haben diese Erfahrung oder diesen Expertenstatus, den bringen wir mit. Und wir reden am Anfang, um die richtige Sprache zu finden. Und das, um das Verständnis gemeinsam zu finden, damit wir wissen, nicht was wir einführen, weil das wissen wir und haben eine sehr klare Idee davon, sondern wie wir es einführen. Also mit wem müssen wir überreden? Wer im Unternehmen hat vielleicht andere Ideen davon und möchte die erstmal mitteilen dürfen, bevor er mitgenommen werden kann und dann vielleicht dann mit am selben Strang ziehen kann. Und das ist kein langer Prozess. Der kann von Tag 1 in Stunde 1 anfangen. Der hört dann aber nicht auf. Der zieht sich über die gesamte Zusammenarbeit. Aber wenn ich den nicht an Tag 1 anfange, mit dieser Art von Kommunikation, des Zuhörens, das aufzubauen, dann entgeht mir halt so lange die richtige Kommunikation, bis ich damit anfange. Viele machen das nebenbei. Es entsteht halt irgendwie, wenn man im Projekt zusammen sich mal auch an schwierigen Phasen ein bisschen die Zähne ausgebissen hat und wächst dann vielleicht zusammen. Geht natürlich effizienter, wenn man dafür eine Struktur hat und das von Anfang an schon mit einplanen. Und so sehen wir das Zuhören und das gemeinsame Reden ist der Enabler für die gemeinsame Umsetzungsarbeit. Und damit das Vertrauen da aufkommt, wieder so der Bogen zu dem, was du gerade mit dem Trusted Advisor eingebracht hast, ist auch recht schnell zu zeigen, dass wir liefern können. Also dass wir halt nicht sagen, x Wochen ziehen ins Land und bevor wir einen ersten Report schreiben oder so, sondern dass innerhalb der ersten 1-2 Wochen gemeinsam einfach Punkte auf den Tisch kommen, wo wir sagen, daran können wir zeigen, dass wir davon Ahnung haben, dass wir das lösen können. Und so sehen unsere Lösungen auch aus, so fühlen die sich an, so solche Ergebnisse erzeugen die. Und das baut dann ein gemeinsames Vertrauen auf, größere Dinge gemeinsam angehen zu können.
Da kurz einmal eingehakt. Das ist freut mich total zu hören, wie du es beschreibst, weil das so ein bisschen den Kern auch unserer Ascensio-Denkweise irgendwie beschreibt. Das heißt, wir haben zum einen die Delivery, das ist im Prinzip die operative Abwicklung des Projektgeschäfts. Du hast jetzt irgendwie eine Zahl genannt, dieses, jenes habt ihr so und so oft 40 Mal mehrfach irgendwie gemacht in der ähnlichen Branche. Das heißt, ihr schafft damit eine Wiederholbarkeit. Das ist so der Grundsatz unserer Denkweise, dass wir sagen, naja, durch die Wiederholbarkeit, durch das Fokussieren auf einen Teilbereich, schafft ihr eben einen hohen Durchlauf an Ausführung, Delivery, Learning, also welche Erkenntnisse habt ihr daraus irgendwie gewonnen, dann im Endeffekt in dem größeren, bigger picture wieder auch für den Vertrieb und Vertrieb jetzt symbolisch für eben die Gespräche mit den Kunden und im Endeffekt auch das auf den Kunde eingehen, das Verstehen, wo er steht, sodass ihr euer Angebot aus der Delivery besser zielgenau auch dazu abgleichen könnt und also durch eine hohe Wiederholungsanzahl in vergleichbaren Setups werdet ihr A, sicher schneller erarbeitet euren Expertenstatus und bringt diese Expertise an jedes neue Projekt quasi ein Stück weit weiter ausgefeilt irgendwie mit, wovon dann die Kunden irgendwie profitieren. Noch eine Frage, die mir da sich aufkommt, hängt mit einer anderen Folge zusammen. Da geht es um Value-Based Pricing. In diesem ganzen Kontext Value-Based Pricing ist ja unter anderem auch ein Aspekt, dass man in so eine Art Vorinvest geht. Das heißt, man versucht mehr zu verstehen, das Problem genauer rauszuarbeiten, um dann eine adäquate Lösung auch mit einem Wert der Lösung daneben stellen zu können. Interessante Frage finde ich da. Wo ist der Punkt, wo ihr euch quasi den Handschlag gebt? Ihr geht in die Zusammenarbeit und das ist schon Teil der Umsetzung. Also das ist schon der bezahlte Part, weil ich kenne in der Praxis so diesen strittigen Fall, ab wann zahlt denn der Kunde? Macht man mit euch einen Termin, zwei, drei Termine, Klammer auf, und dann gibt's den Handschlag und dann wird bezahlt? Oder wie, wo ist sozusagen dieser Startpunkt, ab dem es offiziell und bezahlt wird? Fallen da alle Gespräche, die du jetzt benannt hast, rein? Oder was liegt davor? Wo ist so dieser Punkt, wo er sagt, und gibt sie den Vertrag und die Tinte ist trocken in der Beauftragung? Oder wie geht ihr damit um?
Ich finde das eine super schöne Frage, weil die mich auch persönlich ziemlich lange viel bewegt hat. Ich habe ja einen Technik-Background und habe, warum auch immer, daher den Vertrieb immer sehr stiefmütterlich behandelt und vor mir hergeschoben, auch wenn ich ihn immer selbst habe machen müssen. Und das hat auch bestimmt lange Jahre einfach schlecht funktioniert. Ein Learning, wo wir als Unternehmen uns dann auch gesagt haben, dass da für beide Seiten einfach anders werden, war eben dieser Punkt, dieser Anspruch, dass der Mehrwert, den wir liefern wollen, der muss dem Kunden auch von Anfang an so klar sein, dass wir das nicht noch mit einer Präsentation und noch einem Gespräch und noch einem Follow-up-Call und noch einem Follow-up-Call in einem Gespräch, wo dann nochmal mit zwei anderen nochmal das PowerPoint gezeigt wird oder so, dass das so nicht stattfinden darf. Das ist dann unser Versäumnis, wenn wir das nicht klar auf den Punkt bringen können, was wir hier eigentlich versuchen für einen Mehrwert zu liefern. Und haben uns dann hingesetzt und einfach sehr stark überlegt, wie diese Kette halt funktioniert. Ich meine, es sind jetzt Standardvertriebsaufgaben, sich darüber klar zu werden, mit welchem Problem kommt jemand zu uns, in welcher Situation befindet sich das Unternehmen, wenn die dieses Problem haben, was ist die Lösung für die an diesem Punkt, wonach suchen die? Und dann halt auch klar, das zu betiteln mit, und was ist dann der Mehrwert dafür? Also wenn wir sagen können, wir können euch die Marge um X% erhöhen und können das Problem lösen, und das, sage ich mal, ist jährlich eine Ersparnis von 80.000 Euro, dann braucht man nicht über eine Projektsumme von 40.000 Euro sprechen. Das dürfte sich dann sehr schnell klar werden, dass das ein kleiner Preis dafür ist, für das, was man im Unternehmen dafür an Veränderungen bekommt. Und dann fehlt es nur noch an Trust. Also sind wir denn auch wirklich die, die das liefern können? Weil das klingt jetzt sehr gut und rechnerisch ist das eine saubere Sache. Und das muss man sich halt verdienen. Also da an den Kundenprojekten so erfolgreich gearbeitet zu haben, dass der Erfolg halt für sich sprechen kann. Also klassisch einfach Referenzen aufbauen zu können, wo Leute sagen, so haben wir uns das auch vorgestellt. Es war sogar besser als das, was wir uns vorgestellt haben. Und darauf kann man dann mit dem Vertrauen, was man dadurch gewinnt, aufbauen. Und um deine Frage vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, bei uns fängt quasi das Bezahlen dann schon ganz am Anfang an. Also klar haben wir ein Gespräch, um irgendwie in Kontakt zu kommen, aber sobald wir ein Angebot für das Projekt stellen, und wir haben da sehr kleine Angebote, die erstmal einen Rahmen ermöglichen, wo man die Zusammenarbeit, wie gesagt, wir müssen erstmal wissen, wo die größten Hebel sind. Dafür haben wir ein Starterangebot. Wir machen so eine 360-Grad-Analyse vom Unternehmen, wo dann auch, wenn ohne uns weitergearbeitet werden möchte, halt alle Hebel klar erarbeitet, mit einer klaren Roadmap, mit klaren To-Dos halt da sind. Da kann man wirklich loslegen, da kann man direkt in die Umsetzung gehen. Das ist ein sehr kleines Angebot bei uns, wo wir auch schon eben versuchen, wie vorhin mal kurz erwähnt, einfach auch Ergebnisse zu zeigen, dass einfach auch von der anderen Seite her es möglich ist, uns einzuschätzen, was für uns eigentlich die Arbeit bedeutet, diese Hands-on-Mentalität einfach auch mal zu zeigen. Und das ist auch von Anfang an schon bezahlt. Also da machen wir auch keine Probeprojekte oder schon mal ein bisschen was, sondern da muss der Trust dann da sein, zu sagen, okay, auf der Ebene gehen wir einfach jetzt mal mit jemandem mit, gucken uns das an. Dafür sind wir auch schon eine Weile dabei und haben uns das Vertrauen da auch erarbeitet.
Ja, mega gut. Okay, das heißt, das ist der Weg. Ihr habt du hast es 360-Grad Programm, Einschätzung, Initialangebot, was wahrscheinlich jetzt auch irgendwie budgetär leicht zu handeln ist, und das schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast gesagt, das ist ja auch ein charmanter Gedanke. Das heißt, das kann schon für interne Umsetzung im Prinzip der Maßnahmenplan sein, und wenn nicht sowieso schon gewesen, konntet ihr darüber auch eure Expertise und diesen Trust-Faktor sozusagen auf das Level aufbringen, dass ihr danach sich eigentlich nur die Entscheidung ist, okay, und welches der Dinge setzen wir jetzt quasi um, und dann kann sozusagen das eigentliche, ich sag's mal, größere, möglicherweise auch längerfristige Projekte, Geschäft eingestiegen werden. Super. Ich schaue nebenbei gerade auf die Uhr. Wir sind schon am Ende unserer Aufnahmezeit. Mir fallen noch diverse Fragen irgendwie ein, die man noch hätte anknüpfen können. Zusammengefasst lässt sich, glaube ich, sagen, Reden hilft irgendwie. Das heißt, im Endeffekt sind es ja die Menschen, die kaufen, habe ich gerade neulich das x-te Mal wieder irgendwo gelesen. Das heißt, erst das, bevor man sozusagen irgendwo Tools drüber stülpt und einfach einsetzt und im Endeffekt dann der Wirkungsgrad überschaubar ist. Nils, hat mich sehr gefreut. Recht herzlichen Dank für deine Insights, die du uns hier gegeben hast und geteilt hast. Bleibt nur noch zu sagen, wer da Interesse hat, vielleicht auch noch selbst Fragen entwickelt hat. Links zu sowohl Lean Codes als auch natürlich Nils selbst gibt es hier unter dem Video bzw. unter den Podcast-Folgen, wo auch immer ihr das hört. Spotify, Apple Podcasts und Co. ist immer die Folge mit den Shownotes entsprechend verlinkt. Das heißt, da fehlt ja alle Kontaktdaten auch. Hat mich gefreut. Vielen Dank, Nils.
Ja, Arne, vielen Dank. Das war sehr schön, bei dir sein zu dürfen.